Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Psalm 146. Halleluja, preis den Herrn. Auf mein Herz, preise den Herrn. Ich will ihn loben mein Leben lang. Meinem Gott will ich singen, solange ich atme. Verlasst euch nicht auf Leute, die Macht und Einfluss haben. Sie sind auch nur Menschen und können euch nicht helfen. Sie müssen sterben und zu Staub zerfallen. Und mit ihnen vergehen auch ihre Pläne. Wie glücklich aber ist jeder, der den Gott Jakobs zum Helfer hat und auf ihn seine Hoffnung setzt, auf den Herrn seinen Gott. Der Herr hat die ganze Welt geschaffen, den Himmel, die Erde und das Meer, samt allen Geschöpfen, die dort leben. Seine Treue hat kein Ende. Er steht zu seinem Wort. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er zu essen, die Gefangenen macht er frei, die Blinden macht er sehend, die Verzweifelten richtet er auf. Er beschützt die Gäste und Fremden im Land und sorgt für die Witwen und Waisen. Der Herr liebt alle, die ihm Treue halten, aber die Pläne der Treulosen vereitelt er. Der Herr bleibt König für alle Zeiten. Zion, dein Gott, wird herrschen von Generation zu Generation. Preis den Herrn. Halleluja.
C.S. Lewis verkörpert in einem mittlerweile vergriffenen Film, muss man fast sagen. Man kann ihn nicht mehr körperlich erwerben. Verkörpert von Anthony Hopkins. Also C.S. Lewis glaubte an das, was dieser Psalm sagte. C.S. Lewis war ein blitzgescheiter Philosoph, Freund Tolkiens und überzeugter Christ. Er glaubte, was dieser Psalm sagte. Und, oder man könnte auch sagen, aber, er verliebte sich spät in eine Frau. Das hat noch, das sagt noch nichts gegen diesen Psalm, aber diese Frau war unheilbar krank. Und das stellte seinen festen Glauben auf eine Probe. Wir sehen jetzt einen kleinen Ausschnitt aus diesem Film Shadowlands. Also dieser Psalm, den Juliane vorgelesen hat, handelt vom Glück. Vom Glück über Gott, der einen nicht im Stich lässt, und das passt ja auch zu Ostern. Dieser Clip handelt vom Schmerz, der auf das Glück folgen wird, so sagt sie das. Und es ist sogar so, je größer das Glück jetzt, desto größer der Schmerz später, wenn das Glück endet. So, heute ist Ostern, da sollte es um Glück gehen. Aber in dieser Predigt müssen wir dafür so ein bisschen durch den Schmerz oder durch den Sturm, wie dieser Titel ja heute heißt. Vor zweieinhalb Wochen, haben wir meinen Opa beerdigt. Ein halbes Jahr, bevor er 100 Jahre alt geworden wäre. 99,5 Jahre also hat er auf diesem Planeten Erde gelebt. 99 Jahre Leben. Und weil es 99 Jahre waren, gibt es ganz sicher traurigere Tode und traurigere Menschen an Gräbern. Diese Beerdigung war ein bisschen so, wie wenn man, wie das ist, wenn du an einem langen, langen Roman, der dich ein paar Monate begleitet hast, die letzte Seite umblätterst. Und dann leise und andächtig das Buch zuklappst. Die Geschichte war lang und schön, aber jetzt ist sie vorbei. Die Rolle ist gespielt oder die Mission ist erfüllt. Mein Onkel hat den 99-jährigen Lebenslauf in 10 Minuten vorgelesen. 10 Minuten ist ganz schön lang für einen Lebenslauf bei einer Beerdigung, aber viel zu kurz, um dieser langen Geschichte gerecht zu werden. Aber jetzt ist es eben nur noch eine Geschichte, wo man den Buchdeckel zuklappt. Und die schönsten Kapitel oder spannendsten Kapitel dieser Geschichte liegen sowieso schon lange, lange zurück. Und jetzt drehst du diesen Roman vielleicht noch 2-3 Mal in den Händen rum, streichst über das Cover und dann stellst du ihn ein bisschen wehmütig zurück ins Regal und liest ihn nie wieder. Die Geschichte ist zu Ende. So, jeder Tod, auch einer nach 99 Jahren, stellt diese Frage: Was ist das Leben eigentlich? Ist es nur eine Episode, ein Aufflammen von Vitalität, das schon bald, bei den einen früher, bei den anderen später, bei manchen zu früh, wieder verlischt und dann auf ewig aus ist? Ist das Leben das oder ist es doch mehr? Sind unsere Geschichten, die meines Opas oder die dieser Frau, sie hieß Joy, wirklich irgendwann zu Ende? Und versinken dann irgendwann im Vergessen, wenn keiner sich erinnern mehr kann? Oder ist das Leben und unsere Geschichte mehr? An einem Grab zu stehen und an Gott zu glauben, bedeutet zu glauben, dass die Geschichte dieses Menschen weitergeht. Es bedeutet, dass du die Realität des Todes gerade deutlichst vor Augen hast und dass du dennoch die Realität des Lebens für größer hältst. Einer stirbt und du glaubst, der lebt. Oder genauer gesagt, er wird leben. So, die Frage ist: Ist das so? Oder ist das eine Illusion? Eine schöne Illusion, eine, die uns hilft, nachts zu schlafen, eine, die uns hilft, auf dem Friedhof nicht zu verzweifeln, aber doch eben nur eine Illusion. Auf jeden Fall ist es Hoffnung. So, aber welche Art von Hoffnung? Die Art von Hoffnung, mit der ein Kind auf den Weihnachtsmann hofft? Und das ist eine sehr ernste Hoffnung. Aber wir wissen, sie wird enttäuscht werden irgendwann. Ich habe hier ein Bild dabei. Das meine ich nicht, sondern das nächste, genau. Das sind die Twin Towers, beziehungsweise eine Lichtinstallation, die jedes Jahr um den 11. September irgendwie da aufgestellt wird, wo die Twin Towers standen. Ich finde das irgendwie schön. Leute, die sagen, die da stehen, sagen, wenn sie diese Lichter sehen, macht ihnen das Hoffnung irgendwie. Die Frage ist, worauf? Ich habe noch ein Bild dabei, mach das nächste. Da sieht man das. Diese Lichter, die reichen wirklich fast bis in den Himmel. Irgendwie verbinden sie Himmel und Erde. Das sieht fast so aus, als ob sie in eine andere Welt reichen oder aus einer anderen Welt kommen. Irgendwie ist es also wohl die Hoffnung, dass der Tod, der hier gewütet hat an diesem Platz, noch übertroffen wird von einem Leben, was irgendwie von woanders her zu uns kommt. So, diese Art von Hoffnung, die Ground Zero Hoffnung könnte man die nennen, das ist eine, die irgendwie trotzig an etwas festhält, weil es noch schlimmer wäre, nicht mehr zu hoffen. Es wäre auch irgendwie einfach falsch, nicht mehr zu hoffen. Es wäre dann nicht auszuhalten. Es ist ein bisschen mehr als das Hoffen auf den Weihnachtsmann. Aber begründete Hoffnung ist es nicht. Gut, jetzt weiß ich nicht, mit welchen inneren Einstellungen die Leute da stehen. Aber erstmal ist es nicht begründete. Begründete Hoffnung wäre die Hoffnung einer Frau, dass ihr Mann bald nach Hause kommt, weil er versprochen hat, bald nach Hause zu kommen. Das kann auch enttäuscht werden, wie wir alle wissen. Aber das ist begründete Hoffnung. Jemand hat gesagt, er wird es tun. Und also hoffe ich, dass er es tut. Aber begründete Hoffnung ist das so nicht. Was für eine Art von Hoffnung ist Ostern? So eine Ground Zero Hoffnung? Irgendwie, weil an nichts anderes bleibt, als zu hoffen, oder begründete Hoffnung? Wie begründet ist die Hoffnung, dass das letzte Kapitel unseres Lebens nicht der Tod ist, sondern Leben, was nicht aufhört? So, wir schauen uns dafür noch eine andere Geschichte an. Also nicht die von Louis und seiner Frau, die er spät kennenlernte und bald wieder verlor, und nicht die Geschichte meines Opas, sondern ein anderes Leben, ein wirklich völlig anderes Leben. Aber eben doch eins von Milliarden Menschenleben, die auf diesem Planeten gelebt werden. Gelebt von einer Frau, die Maria hieß, in einer Stadt namens Magdala wurde sie geboren. Deswegen nannte man sie Maria Magdalena, Maria aus Magdala. Wenn ihr Magdala googelt, landet ihr übrigens irgendwo in Thüringen. Dieses Magdala ist nicht gemeint. So, Maria Magdalena, man glaubt heute eine Menge über dieses Menschenleben zu wissen. Mel Gibson hat sie sich so vorgestellt. Ich glaube, die meisten gehen irgendwie davon aus, dass sie schön war, warum auch immer. Das meiste, was man über ihr Leben zu wissen glaubt, ist allerdings Legende. Also, in den Evangelien taucht ihr Name an einigen Stellen auf. Viel erfahren wir allerdings nicht über sie. Am Ostermorgen dann, Und das ist die Geschichte, die ich gleich ein bisschen näher beleuchten werde. Da tritt sie voll ins Licht der Story und dann verschwindet es wieder. Später dann, 200-300 Jahre und noch später, ranken sich dann Legenden um diese Frau, die allesamt spekulativ und auch teilweise ein bisschen märchenhaft sind. Die bekannteste Legende hat Dan Brown ein bisschen verzerrt, aber so richtig bekannt gemacht. Maria Magdalena, so heißt es da, sei die Ehefrau von Jesus gewesen. Die beiden seien nach Galiläa ausgewandert und von ihnen stamme das Königsgeschlecht der Merowinger ab. So, naja, das kann glauben, wer mag. Aber diese Legendenbildung ist durchaus verständlich, wenn man ein bisschen Fantasie mitbringt und sich diese Frau anschaut. Ihre Story, die Evangelien so erzählen. Denn diese Geschichte ist wirklich eine geheimnisvolle Geschichte, eine schöne Geschichte, eine bedeutsame Geschichte. Eine Geschichte, der man wirklich irgendwie wünscht, dass sie ewig dauert. Dass sie nicht einfach so im Nebel der Geschichte untergeht. Eine Geschichte, von der ich glaube, dass wir auch ein bisschen unsere eigene darin wiederfinden können, auch wenn wir nicht Maria heißen. Deshalb erzähle ich sie kurz nach. Das, was man so von ihr weiß. Viel ist das nicht. Bis dann an Ostern es deutlicher wird. Am Anfang ihrer Geschichte, könnte man sagen, stand die Dunkelheit. Das Stichwort Dunkelheit. Irgendwie ist eine am Boden zerstörte Maria aus Magdala in den Dunstkreis des Jesus von Nazareth geraten. Magdala liegt, nicht das Thüringische, sondern das am See Genezareth, lag nicht weit von Kapernaum, der Stadt, in der sich Jesus oft aufhielt. Irgendwie ist sie in seinen Dunstkreis geraten. Wir erfahren nichts darüber, wann und wie das geschah. Zweimal wird aber, wie in einem Nebensatz, und nicht nur wie, in einem Nebensatz wird erwähnt, sie sei die Frau, die Jesus von 7 bösen Geistern befreit habe. Jetzt weiß ich nicht, wie du diese Aussage wertest. Klar ist, die Begegnung mit Jesus hat eine Art von Freiheit in ihr Leben gebracht, die sie schon lange nicht mehr erlebt hatte. Also dieser Satz sagt etwas darüber, wie es ihr vorher gegangen ist. Es hat einen Tag in ihrem Leben gegeben, an dem nichts mehr war wie vorher. An dem der Himmel endlich aufriss, an dem das Leben wieder Sinn macht, an dem die Nacht vorbei war. Die Monate oder Jahre vorher müssen furchtbar gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wie sie da hineingeraten ist. In diese Art von Dunkelheit, diese Art von Quälerei, in der Angst eine riesige Rolle spielte, Kontrollverlust, Unterdrückung, Fremdbestimmtheit. Ich will das gar nicht weiter ausmalen. Es gab zum Glück in ihrem Leben einen Tag, einen dieser Tage, die wir manchmal auch erleben, an dem sich alles änderte. Und dieser Tag, wie gesagt, wir erfahren nicht wann und wie, führt auf jeden Fall in ihrem Leben zu einer totalen Veränderung. Von dieser Veränderung erfahren wir dann wieder ein bisschen was. Von nun an ist ihr Leben erfüllt von Hoffnung. Hoffnung, dass Gott real ist und in ihrem Leben eine tragende Rolle spielt. Und Lukas berichtet, der Evangelist Lukas, sie habe mit anderen Frauen zusammen Jesus dann finanziell unterstützt. Spekulation wieder, aber begründete Spekulation, war es eine wohlhabende Frau? Könnte man annehmen. Jedenfalls, wenn Menschen Gott treffen, dann hat das oft Auswirkungen. Sie verhalten sich so, als hätten sie einen Lottogewinn gemacht oder als seien sie gerade begnadigt worden, aus dem Knast freigekommen oder doch nicht in den Knast gekommen. Sie leben, als würden sie ewig leben. Großzügig, gelassen, enthusiastisch. Maria unterstützt mit ihrem Geld diesen Jesus und seinen Jüngerkreis. Leute, die von außen das Ganze betrachten, das ist jetzt wieder meine Fantasie, aber das passiert auch heute oft, sagen, sie spinnt. Sie läuft einem Seelenfänger nach, sie ist auf einem religiösen Trip. Ja, er geht jetzt in so eine Kirche, trifft sich im Kino, redet dauernd von Gott und so, lächelt dabei überirdisch, spendet sein Geld, die müssen das da wahrscheinlich, so irgendwie, ja. Und das gibt es gibt ja auch Leute, die auf einem religiösen Trip sind, ne? Durchaus. Und wenn ich mir Maria vorstelle und das, was man so vorher über sie verbreitete, 7 böse Geister, der traute man durchaus ein bisschen einen Hang zur Exzentrik zu vielleicht. Ne? Jetzt ist sie eben verrückt nach Jesus. Was soll's? Gibt ihr Geld für diesen aus. Wenigstens ist sie besser drauf. So vielleicht. Dabei war es die Erfahrung von Befreiung, Hoffnung, die ihr Leben verändert hat. Gott ist wirklich da. Und vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du Phasen aus deinem Leben, wo du dir sicher warst über das, was du glaubst. Du hast irgendwie ein Stück Himmel erlebt. Vielleicht kannst du sogar einen Tag benennen, wo das so war irgendwie. Etwas ist passiert und Gott war dir plötzlich nah. Du hättest die Welt umarmen können. Glauben war total leicht oder ist seitdem total leicht. Vielleicht kennst du das also. So, dann aber kommt der Sturm im Leben von Maria. Und ich meine diesen Sturm, den Lars letzte Woche beschrieben hat. Der Sturm von Karfreitag. Ihr Hoffnungsträger wird verhaftet, verurteilt, ausgepeitscht, hingerichtet. Innerhalb von einer Woche, und dann konzentrierte sich auf das Wochenende, bricht das Schicksal über Jesus zusammen und damit auch über ihr. Und sie steht am Kreuz und hört Jesus den furchtbaren Satz schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in dem Moment ist es ihr Satz. So, also in Marias Leben wird es ein zweites Mal dunkel, kalt, hoffnungslos. Ihr Glaube scheint sich als Illusion zu entpuppen. Die, die ihr das vorher prophezeit haben, haben recht. Ne? Ein religiöser Trip, mein Mädchen, jetzt wachst du auf. Erstaunlich ist, sie gibt nicht so leicht auf. Sie gibt ihn nicht auf, den Glauben oder Jesus. Obwohl er an ein Kreuz genagelt hängt, bleibt sie mit ein paar anderen Frauen an diesem Kreuz stehen. Obwohl es gefährlich ist, sich als Sympathisant dieses hingerichteten Menschen zu outen. Sie lässt ihn nicht durch die Hölle gehen oder allein durch die Hölle gehen, aus der er sie herausgerettet hat, so könnte man es vielleicht sagen. Die Männer, die Jungs, sind verduftet, allesamt. Na, Johannes sagt, dass Johannes dabei geblieben sei, auch am Kreuz stand. Aber sonst sind es vor allen Dingen die Frauen, die dort bleiben, verbissen da bleiben, bis er stirbt. Und als dann ein reicher Mann, der Jesus auch nachfolgte, diesen Körper vom Kreuz nimmt und in sein privates Grab in der Nähe legt, da folgen sie ihm und bleiben dann am Karfreitagabend an dem verschlossenen Grab sitzen und weinen. Die Frauen. Also es wird dunkel und stürmisch in Marias Leben zum zweiten Mal, aber jetzt ist etwas anders. Sie bleibt da und diesen Satz, der ist missverständlich, aber vielleicht ist das ein Satz, der wichtig ist heute für euch. Sie bleibt da, wo ihre einzige Hoffnung starb. Aber sie bleibt da. Sie bleibt da, wo ihre einzige Hoffnung starb. Sie hält an dieser Hoffnung fest, die nur noch knapp mehr ist als keine Hoffnung mehr. Sie wird von Gott verlassen, von Jesus verlassen, aber sie geht nicht weg von diesem Ort, wo er sie verlassen hat. Ja? Die Welt lacht über diese Frauen, die um ihre Hoffnung betrogen wurden. Aber irgendwie hat Maria Magdalena keinen anderen Ort, an den sie gehen könnte, als diesen eben. So, und sitzt da wie so ein Hund, dem man die Tür vor der Nase zugeknallt hat, winselt vor der Tür sitzen bleibt und hofft, dass das Herrchen wieder aufmacht. So bleibt sie an diesem Kreuz sitzen, will einfach nicht aufgeben. Das ist vielleicht so diese Ground Zero Hoffnung. Ne? Du weißt, es ändert sich nichts und doch gehst du immer wieder dahin, besonders dann, wenn die Lichter da sind. So, es ist mehr als keine Hoffnung, wenn auch nicht viel mehr. Da, wo es passiert ist, da bleibst du sitzen und zündest trotzdem ein Licht an. Vielleicht ist das ja irgendwie deine Geschichte. Oder es wird irgendwann deine Geschichte sein, dass du an einem Ort sitzt, wo es passiert ist. So, und meine Frage ist, was ist dann der Glaube noch? Was ist dann der Glaube, wenn es passiert ist? In diesem Film Shadowlands passiert es dann auch. Die Frau stirbt. Und für ihn ist es furchtbar. Und der Schmerz stellt seinen Glauben in Frage. Als die Frau von Lewis stirbt, wird aus diesem gelehrten Professor, der vorher auch über das Leiden theoretisiert hat, auch gute Sachen über das Leiden geschrieben hat, das Leiden an sich, wird ein Mann, dem sein theoretischer Glaube nicht mehr hilft. Er vermisst seine Frau und er vermisst Gott. Und er verzweifelt fast daran. Aber auch er weiß nichts anderes als da bleiben und sitzen bleiben und es aushalten. So, manchmal ist die Hoffnung also nicht mehr als das von Gott verlassen, an einem Grab sitzen und weinen und nur eines nicht tun, aufstehen und weggehen. Die Geschichte geht dann so weiter, am Samstagabend, 24 Stunden später, also gestern Abend sozusagen, endet der Sabbat, der jüdische Sabbat, und Maria und eine andere Frau kaufen Öle und Salben. und eilen dann am Morgen früh zum Grab, um den geschändeten Körper irgendwie eine letzte Ehre zu erweisen, ihn nicht einfach so zu verscharren. Und als sie dann am Grab ankommen, am Ostersonntag, wird es noch dunkler in ihrem Leben. Denn der Körper ist weg, das Grab ist offen. Und das ist jetzt mal so richtig grausam. Sie mutmaßen, das müssen die Römer getan haben, wer sonst? Aber nicht nur, dass deine Hoffnung gestorben ist, sondern sogar auch noch die Erinnerung an diese Hoffnung hat man dir weggenommen. Kein Grab mehr, kein Ort mehr, wo du trauern kannst. Sie ist dann verzweifelt, sie rennt zurück zu den Jüngern, erzählt ihnen das, sie haben ihn weggeschafft, ihr müsst kommen, die Jünger rennen zum Grab, ich kürze das jetzt sehr ab, schauen hinein, verschwinden wieder. Und zurück bleibt wieder Maria an diesem Ort, wo ihre Hoffnung starb und wo die Erinnerung an die Hoffnung auch noch verschwand. Das ist wahrscheinlich der Tiefpunkt ihres Lebens gewesen. Und jetzt lese ich ein paar Verse aus Johannes 20, was dann passiert. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen, aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, ich will hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr. Sie wandte sich ihm zu und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Das schönste Wort in diesem Abschnitt ist der Gärtner. Der Gärtner. Das ist, würde ich fast sagen, das schönste Wort in dem großartigsten Kapitel, dem entscheidenden Kapitel in Marias Leben, der Gärtner. Als sie 99 Jahre alt war, ich mache auch mal ein bisschen Legendenbildung, dachte sie noch zurück an diesen Gärtner, der alles verändert hatte. So ist Gott. Er begegnet dir mitten im Sturm und nicht selten verwechselst du ihn mit dem Gärtner oder sonst etwas. Ich finde das irgendwie sympathisch an Gott, dieser Gärtner. Gerade siegt das Leben über den Tod. Ne? Gerade tritt der totgesagte Schöpfer wieder auf die Bühne der Welt. Aber der große Showdown des Lebens über den Tod kommt leise durch die Hintertür eines Typen, den man mit einem Friedhofsgärtner verwechseln kann. Auf dem Friedhof, wo mein Opa beerdigt lag, übrigens, da war ein Friedhofsgärtner. Da, also so ein, ich weiß, vielleicht gibt's das nur in der Schweiz, solche Art von Friedhofsgärtnern. Also unrasiert, fettige Haare, vorn übergebeugte, billige Zigarre im Mundwinkel. Du konntest ihn riechen. So Rechen über der Schulter, krasse Erscheinung. Gott mit dem Gärtner verwechseln. Also da stehen Menschen an Ground Zero und schauen in den Himmel und hoffen irgendwie. Oder da stehen Menschen an einem Grab und hoffen verzweifelt auf irgendein Lebenszeichen von Gott. Und Gott steht in Form des Friedhofsgärtners in der Ecke und ist längst da. Maria erkennt ihn erst, als er sie anspricht mit ihrem Namen. Maria. So, ist kein Wunder, dass man in diese Begegnung mehr hineingeheimnist hat. Ne? Das klingt fast zärtlich. Jedenfalls kann man das so lesen. Maria. Sie sagt dann, mein Lehrer, das finde ich jetzt wieder weniger. Also nichts gegen Lehrer, aber das. Jedenfalls diese kleine Episode, ne? Da passiert gerade die Auferstehung. Das gigantischste, umwälzendste Ereignis der Weltgeschichte. Und eine verweinte Frau mit merkwürdiger Vergangenheit, die Gott nicht von einem Gärtner unterscheiden kann, ist einziger Zeuge. Ich finde das sympathisch an Gott irgendwie. Jesus sagt dann, halte mich nicht fest. Man fragt sich, hält sie ihn gerade fest? Oder er sie? Er sagt, sag es den Jungs. Und das tut sie dann. Und diese Nachricht hat sich bis heute weitergetragen. Ich habe den Herrn gesehen. Jesus ist auferstanden. Darum feiern wir heute noch Ostern. So, die Geschichte von Maria Magdalena endet hier, jedenfalls das, was wir über diese Geschichte wissen. Die Geschichte der Auferstehung des Lebens in vielen Leben von Menschen begann jetzt erst richtig. Realisiert ihr, was es bedeutet, wenn diese Geschichte war, wenn der Gärtner Jesus war? Realisiert ihr, was es bedeutet, wenn der Gärtner wirklich Jesus war? Wenn Maria nach dem Sturm wieder Hoffnung gewann, und zwar eine Hoffnung ganz anderer Qualität nochmal als die Hoffnung vorher. Wenn Jesus auferstanden ist, dann wäre das Leben tatsächlich die größere Realität als der Tod. Dann wäre die Geschichte meines Opas nicht zu Ende. Dann würden die Lichter an Ground Zero tatsächlich nicht vergeblich in den Himmel leuchten. Wenn der Gärtner ein Witzbold war, ja, der gut Stimmen imitieren konnte oder irgendwie so. Also wenn Ostern eine Legende ist, so wie man aus Marias Leben dann eine Legende gemacht hat, dann bleibt im Sturm wenig Hoffnung. Vielleicht nicht keine Hoffnung, aber eigentlich nur die Art Hoffnung, die man hofft, weil nicht mehr hoffen noch schlimmer wäre. So, dann kann man an Gräbern nur trotzig Lichter anzünden, weil es sonst so trostlos wäre. Aber mehr Hoffnung gibt es dann nicht wirklich. Aber wenn der Gärtner Gott war, dann wird nicht nur Marias Geschichte zu einer wunderschönen Geschichte, dann wird auch die stürmische Weltgeschichte zu einer, in der das Leben letztlich schon gesiegt hat und irgendwann endgültig siegen wird. Und dann wird deine stürmische Geschichte irgendwann eine Geschichte sein, in der jemand deinen Namen flüstert, den du beinahe mit dem Gärtner verwechselt hättest. Und dann wird dir auffallen, dass in deinem Leben schon immer das Leben realer war als der Tod, obwohl du den Tod oft gesehen hast. Meine Ostermessage ist diese, das ist der letzte Punkt und das, was ich so ein bisschen aus dieser Story rausziehe. Lebe, als würdest du ewig leben. Lebe, als würdest du ewig leben. Tatsächlich ist die gesamte Hoffnung des christlichen Glaubens verankert in diesem Glauben, dass Ostern wahr ist. Dass an Ostern das Leben auf eine Art und Weise in diese Welt hineinbrach, die dem Tod seine endgültige Macht genommen hat. Der Glaube an Jesus macht nur Sinn, wenn der Gärtner Jesus war. Wenn Jesus lebt, dann werden wir auch leben. Wenn nicht, ist der Glaube an Jesus eine Illusion, die uns hilft, nachts gut zu schlafen, aber mehr nicht. Wenn überhaupt das. Wenn Ostern wahr ist, dann allerdings lebe, als ob du ewig leben würdest. Dann beginnt sozusagen dein ewiges Leben heute. Und ich finde, nur dann macht es wirklich Sinn, sich durch den Sturm zu kämpfen, über den wir jetzt 6 oder 7 Wochen lang geredet haben sozusagen. Dann ist nämlich, wenn das wahr ist, dann ist nämlich der Schmerz, der spätere Schmerz, nicht nur Teil des jetzigen Glücks, was die Frau da sagte, ne? Je größer das Glück jetzt, desto größer der Schmerz später. Der spätere Schmerz ist Teil des jetzigen Glücks. Aber wenn Jesus lebt, dann ist das Glück später ein Teil des jetzigen Schmerzes. Könnt ihr mit diesem tief philosophischen Satz etwas anfangen? Man hat die Hoffnung auf die Auferstehung immer so ein bisschen, nein nicht immer, aber in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten so ein bisschen schlecht geredet. Man hat sie karikiert, man hat sie zu einer Vertröstung auf das Jenseits gemacht. Wer es jetzt nicht aushält, der tröstet sich damit, dass im Himmel alles toll ist. So, das ist billig, aber nur weil das billig ist, dürfen wir nicht die Hoffnung gleich über Bord kippen, die diese Aussage mit sich bringt, dass Jesus der Gärtner war, dass Jesus lebt. In Wirklichkeit liegt in der Hoffnung auf das Leben, auf ewiges Leben, auf eine nicht endende Geschichte oder man könnte sagen auf ein Leben, was sich in deinem Leben immer mehr entfaltet und das auch der Tod nicht letztlich zerstören kann. In dieser Hoffnung liegt die Kraft für den Glauben jetzt. Und wir haben das so ein bisschen verloren. Wenn Ostern wahr ist, dann lebe, als ob du ewig leben würdest. Heute Morgen um 5:30 zwitscherten Vögel vor meinem Fenster und ich würde sagen, es waren alle Vögel Oberdürbachs. Und ich glaube auch, es war noch dunkel, ich habe aber nicht nachgeschaut. Ich fand 5:30 irgendwie zu früh. Sie lebten, als ob schon Tag wäre. Sie zwitscherten, als ob schon Tag wäre. Machen sie vielleicht auch nur an Ostern. Paulus sagt später, etwas, was zu diesem Bild passt. Er sagt, lebt, als sei schon Tag. Lebt als Kinder des Lichts. Es ist noch dunkel, aber ihr wisst, es wird hell werden. Christen seien Menschen, sagt er, die leben, als sei es schon hell. Die zwitschern, als sei es schon morgen. Ja? Lebe, als ob du ewig leben würdest. So, man müsste jetzt eigentlich dazu viel sagen, aber ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich reiße das nur kurz an. Alle Energie in der Dunkelheit nicht aufzugeben, liegt darin, im Blick auf den anbrechenden Morgen zu leben. Alle Energie, heute irgendwie geartete ethische Entscheidungen zu treffen, die keinen Spaß machen, die irgendwie Verzicht erfordern oder die, wo du dich irgendwie zusammenreißen musst, gegen dich gehen musst, irgendwie. Alle Kraft dafür liegt darin, dass du an ein Leben glaubst, das ewig geht und für das es sich lohnt, verantwortlich zu leben. Sozusagen machen wir in unserem Leben die Nacht zum Tag, wenn wir als Christen leben. Und die Kraft dafür liegt darin, dass ich glaube, dass dieses Leben nicht nur 99 Jahre dauert und ich alles reinpacken muss, was man so erleben kann. Alle Energie durchzuhalten oder abzuwarten oder Geduld aufzubringen oder weiterzugehen, liegt darin zu wissen, das Leben ist mehr als das, was ich jetzt hier habe. Es kommt auf mich zu, dieses Leben. Ich kann leben, als ob ich ewig leben würde. Ich lebe ewig. Alle Energie mitten im Sturm, dann, wenn Gott ultraweit wegscheint und du nur stur an dem Ort sitzen bleiben kannst, wo du die Hoffnung das letzte Mal gesehen hast. Alle Energie, dort zu sitzen und auf den Gärtner zu warten, der Gott, der manchmal plötzlich und leise doch da ist und dir begegnet, die liegt im Glauben daran, dass Jesus auferstanden ist und das Ganze eine Begründung hat. C.S. Lewis ist ja der Schöpfer dieser Chroniken von Narnia und im letzten Band kommen die Kinder wieder in dieses Land Narnia und sie realisieren ganz am Ende des letzten Bandes, dass das hier ein anderes Narnia ist, nämlich das Narnia, aus dem sie nie wieder in ihre Welt zurückkehren. Sie sind gestorben in der anderen Welt und jetzt hier im quasi Himmel. Ja, und Aslan, der die Figur des Gottessohnes verkörpert in diesen Geschichten, sagt ihnen, die Schule ist aus, die Ferien haben begonnen, der Traum ist zu Ende, der Morgen ist da. Hier endet für uns diese Geschichte. Wir können nur noch sagen, dass sie alle weiterhin glücklich lebten in Narnia. Für sie in Narnia aber war es nur der Anfang der wahren Geschichte. Ihr ganzes Leben in dieser irdischen Welt und all ihre Abenteuer in Narnia waren nur der Umschlag und das Titelblatt gewesen. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat. Der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorausgegangene. Das sind die letzten Sätze in dieser Narnia-Chroniken. Wir stecken noch mitten in unserer kleinen, glücklichen oder traurigen Geschichte. Und wir versuchen in dieser Geschichte zu glauben, zu hoffen, auf das Leben, auf den, der das Leben verspricht. Und wir hoffen, dass er es, dass er hält, was er verspricht. Und ich glaube, Jesus ist vertrauenswürdiger als Ehemänner, die sagen, sie kämen um 9:30 nach Hause. Also wir hoffen, dass er hält, was er verspricht. Uns steht der Sturm vielleicht noch bevor oder du steckst mittendrin oder er flaut gerade ab oder wie auch immer. Aber irgendwo da drin brauchen wir Glauben. Jesus hat seinen Jüngern mitten im Sturm etwas zum Glauben, etwas zum dran festhalten mitgegeben. Etwas, das man immer wieder tun kann und was die Hoffnung nicht sterben lässt. Oder manchmal vielleicht das Letzte ist, was man noch festhält, wenn die Hoffnung schon gestorben ist oder fast gestorben ist. Etwas, von dem Jesus sagte, es gibt euch jetzt schon Anteil am Leben. Obwohl das Leben noch vom Tod bedroht ist. Ich rede von Brot und Wein. Und wir werden das jetzt feiern, das Abendmahl. Feiert man sonst an grünen Donnerstag oder so, nicht an Ostern. Wir machen das heute. Brot und Wein sind Symbole des Lebens. Wein, Symbol von Ausgelassenheit und Freude. Brot, Symbol für etwas, wovon das Leben kommt, was dich ernährt. Und Jesus nahm diese Elemente, Brot und Wein, mitten im Sturm zu sich und gab sie seinen Jüngern. Und er sagte damit, der Schmerz ist unumgänglich, ich werde sterben, aber das Ziel ist Leben und ihr werdet leben. Und teilt immer wieder unter euch Brot und Wein und erinnert euch daran, dass diese Geschichte, in der ihr steckt, Sinn macht. und dass Gott nahe ist und dass das Leben siegen wird. Also ich oder wir laden euch ein, teilzunehmen am Abendmahl. Und zwar macht ihr das, indem ihr gleich einfach nach vorne kommt. Und ihr bekommt es dann hier vorne. Nehmt es mit, Brot und diesen kleinen Becher. Ist kein Wein, es ist Saft. Nehmt es mit an euren Platz, so, wenn ihr mögt. Und nehmt es da zu euch. Uns ist wichtig, tut das bitte nur dann, wenn es ehrlich ist von euch aus. Also wenn Jesus Christus der ist, der dein Leben regiert, an den du glaubst, an den du glauben willst, der deine einzige Hoffnung ist. Wenn das nicht so ist, dann bleib lieber mutig sitzen. Sowieso, wir singen hier ein paar Lieder. Es liegen so Texte aus auf den Stühlen, die ihr lesen könnt, wenn ihr mögt, während dieser Zeit. Und ihr müsst auch gleich nicht alle gleichzeitig aufstehen, sondern ihr könnt euch Zeit lassen, während dieser Lieder irgendwann nach vorne zu kommen. Vielleicht ist heute der Tag, an dem alles sich verändert in deinem Leben. Also so wie Maria diesen Tag hatte. Der Tag, an dem dein Leben mit Gott beginnen soll. Und wenn das so ist, dann gibt es keinen besseren Tag als Ostern dafür. Auf diesem Zettel ist ganz hinten unten so ein kleines Gebet, das man sprechen kann. Wenn das heute dein Tag ist, dann bete dieses Gebet im Stillen und dann komm nach vorne und nimm Brot und Wein. Holger liest uns jetzt das Gebet vor, das ihr auch auf diesem kleinen Ablauf stehen habt. Danach haben wir eine Stille, dann lese ich die Einsetzungsworte und dann könnt ihr so nach und nach hier nach vorne tröpfeln.
Großer Gott, danke für dein Sterben am Kreuz. Danke für deine selbstlose, befreiende, entwaffnende, zum Äußersten bereite Liebe, die sich für uns aufgegeben hat. Danke für deinen Sieg über den Sturm und das Böse, das in dieser Welt so viel Macht hat und dem wir leider auch in uns selbst begegnen. Danke für deine Auferstehung und für den Sieg des Lebens über den Tod. Wir legen alle unsere Hoffnung in den Glauben, dass das Leben und nicht der Tod unsere Geschichte und die Geschichte dieser Welt vollenden wird. Wir nehmen das Brot und den Wein und machen uns bewusst, dass wir Anteil haben an deinem Sterben und deinem Leben. Wir essen das Brot und trinken den Wein in der Hoffnung, dass du hältst, was du versprichst und du Hoffnung in unser Leben bringst. Wir bitten um Kraft. Wir bitten um Hilfe. Wir bitten um eine Begegnung mit dir, wie wir sie nicht erwartet hätten. Amen.
Ich lese die Worte, die Einsetzungsworte, wie sie Paulus im Korintherbrief überliefert. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündigt ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wir laden euch ein, Brot und Wein zu nehmen. Jesus lädt euch ein. Und jetzt, anstatt eines Segens, einfach noch ein paar Worte. Ich lese sie vor. Jetzt lebt, als würdet ihr ewig leben. Feiert das Leben, wo immer ihr könnt. Die Schönheiten des Lebens sind Augenblicke, in denen die Ewigkeit in diese Welt blitzt. Ehrt diese Augenblicke. Und haltet das Leben aus, wann immer ihr müsst. Bleibt da, wo die Hoffnung starb. Und achtet auf den Gärtner. Gott könnte zum Verwechseln nah sein. Und auch wenn es noch dunkel ist, lebt, als sei es schon hell. Macht die Nacht zum Tag. Dann werden Menschen um euch herum Hoffnung auf den Morgen fassen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.